Hit Radio Quimba.
Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt.
Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast.
Bei mir heute zu Gast Norbert Hübsch.
Hit Radio Quimba.
Was haben Sie noch dabei?
Ja, also Steine. Eine sehr filigrane Pfeilspitze aus der Jungsteinzeit. Ein Fund aus der Fränkischen Schweiz. Noch nicht lange her, vor 3 Jahren in Weißenstadt. Unweit vom Weißenstädter See habe ich am Rand eben auch auf einem so abgeregneten Acker dann ein paar mittelalterliche Scherben liegen sehen, so neben dem Weg. Und das hat mein Interesse geweckt. Ne? Da kann man sich dann wieder, wie gesagt, nicht beherrschen. Ja. Und dann bin ich doch mal über den Acker gelaufen. Und ja, siehe da, ich sah dann ganz was anderes als einen mittelalterlichen Scherben, nämlich hier eine solche Steinzeitklinge. Ja, die Funde dazu, es ist zum einen eben auch wieder dieser nordische Feuerstein, dieser nordische Kreideflint und dann eben diese braune Klinge, von der ich zuerst auch dachte, die ist auch so ein nordischer Kreideflint und habe das dann dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Herrn Dr. Obst, vorgelegt und der hat sich das dann wirklich einmal so unter dem Mikroskop angeschaut und hat gesagt, nein, also diese braune Klinge ist kein nordischer Kreideflint, sondern ist ein Grand Bressigny-Feuerstein. Und das ist insoweit dann ein echter Knüller, denn dieser Fundort Grand Bressigny, wo dieses Material herkommt, der liegt ungefähr 100 Kilometer östlich von der französischen Atlantikküste. Und wie gesagt, das Teil ist 20.000 Jahre alt.
Ja. Und da kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen auf Wanderschaften?
Eben, wie die Menschen hier unterwegs waren. Sie haben also auf alle Fälle weitere Strecken zurückgelegt. Das Stück ist natürlich sicherlich nicht von Westfrankreich direkt nach Weißenstadt gebracht worden. Ja. Davon können wir also nicht ausgehen. Sonst würde ich den Spruch wagen, auch schon die alten Franzosen wussten die Sommerfrische in Weißenstadt zu schätzen. Aber so war es wohl nicht.
Was mich jetzt noch brennend interessiert, wenn man sich so die, zum Beispiel die Pfeilspitze anschaut, vielleicht gerade so groß wie eine Fingerkuppe, wie findet man sowas? Das ist ja wirklich winzig.
Ja, das Auge wird im Laufe der Jahre geschärft.
Ja, da muss man ja eigentlich jeden Stein umdrehen.
Nein, umgedreht wird gar nichts, sondern das ist halt wirklich dann die Methode, einfach den Augenscanner mal über das Feld wandern lassen.
Okay.
Und dann springt einen das eine oder andere Stück wirklich ins Auge.
Ja.
Denn allein von der Form her, und das ist ja das Besondere, wir haben hier bei den Steingeräten auch immer so einen gewissen Seitenmattenglanz. Mhm. Und wenn dann ein Licht drauf scheint, dann erkennt man das schon. Bei der Keramik ist es natürlich schwierig, Keramik von Steinen zu unterscheiden, ist dann schon noch eine Herausforderung. Aber wenn man dann so ein Stück hat wie dieses mit einer Verzierung drauf oder so, dann ist es eigentlich auch kein Problem mit einer gewissen Übung. Oder wenn man dann natürlich mal so ein Steinbeil findet mit einer Bohrung, wie dieses Breitbeil, auch wieder aus der Gegend von Bindlach, das erkennt doch fast ein jeder.
Das dann schon handgroß.
Was ist, das Stück, das ist jetzt hier so ungefähr 15 cm lang und so 8 cm breit mit einer großen Bohrung in der Mitte. Hier war also dann eben der Holzstiel reingesteckt und damit hat man dann arbeiten können.
Jetzt sind Sie aber nicht der Einzige, der dieser Archäologie-Faszination verfallen ist, zum Beispiel in Turnau.
In Turnau bzw. in Kasendorf gibt es natürlich den Dieter Schmudlach und auch im Raum Kulmbach gibt es dann doch noch ein paar Leute, die hier aktiv sind. Aber sagen wir so, die Zahl ist natürlich nicht so groß. Dieter Schmudlach war wirklich einer der großen Wegbereiter. Vor ihm gab es den Max Hund, der ja wirklich Maßgebliches in Sachen Vor- und Frühgeschichte hier im Kreis Kulmbach geleistet hat.
Ja.
Und er hat also im Dieter Schmudlach einen wirklich sehr würdigen Nachfolger gefunden. Der Dieter Schmudlach hatte die Ausstellung auf der Blassenburg aufgebaut und er war also auch mit Ausgrabungen überall, also hier im Landkreis aktiv. und hat da vieles ans Licht befördert. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, Vermittlung. Er versteht es auch sehr gut, das Ganze in den neuen Medien zu vermitteln, denn er hat ja hier Internetseiten für diese Sammlung und für die Blassenburg zusammengestellt. Also das findet man kein zweites Mal.
Jetzt haben Sie ja schon erzählt, von Jugendalter an waren Sie begeistert an der Archäologie. Wie schafft man es denn heute, junge Leute für sowas zu begeistern? Sie haben ja schon gesagt, Schulklassen haben Sie immer wieder zu Gast.
Ja, und das ist halt, es wird sicherlich schwieriger, aber da komme ich eigentlich dann wieder auf das zurück, ganz generell, junge Menschen für Geschichte zu begeistern. Man muss sie natürlich dann auch immer wieder mit Geschichte konfrontieren. Und zum einen sind wir alle sehr optisch ausgerichtet. Man muss ihnen dann natürlich auch die entsprechenden Bilder bringen. Man muss eben dann so etwas visualisieren wie solche Befestigungsanlagen und einfach dann auch mal Geschichte zum Anfassen. Wie jetzt dann einmal so ein Steinbeil oder so eine Steinklinge oder wirklich dann selber mal probieren lassen, Steinklingen zu schlagen. Oder was der Harald Stark ja auch macht, er hat also auf der Blassenburg droben eine Handmühle, um zu zeigen, wie man dann damals auf der Burg auch Mehl gemahlen hat.
Ja.
Was er auch wieder hat, zum Glück, seine Kanonenkugel, die er dann den Besuchern in die Hand drückt, dass jeder mal sieht, wie schwer so ein Teil war. Da bleibt natürlich auch was hängen und da finde ich, bleibt natürlich dann auch schon beim einen oder anderen, nicht bei allen, Begeisterung hängen. Und das ist das, was ich auch bei meinen Führungen immer merke. Man hat natürlich immer so, ich sage mal, 50%, die gehen halt mit, weil sie mitgehen müssen. Aber von den restlichen 50, da sind halt wirklich immer ein paar dabei, die echt begeistert sind, die nachfragen, die das wissen wollen, das wissen wollen, das wissen wollen. Und da merkt man, okay, A, ist das Interesse grundlegend schon da und B, kann man natürlich über das, was man ihnen in die Hand gibt und zeigt, dieses Interesse noch ein bisschen befördern und dann hoffen, dass sie irgendwo am Ball bleiben, dass sie sich dann auch weiterhin mit Geschichte auseinandersetzen. In den Medien wird ja doch reichlich an Geschichte geboten, aber unser Problem ist eben, dass Regionalgeschichte für die Medien nicht so interessant sind, aber da freue ich mich, dass es sie gibt, Herr Hoffmann, dass wir also dann hier auch ein bisschen was zum Thema Regionalgeschichte rüberbringen können. Und wie gesagt, Kinder muss man einfach dann mal auch was anfassen lassen. Man muss sie auch mal, das ist auch etwas, was wir vor ein paar Jahren angeschafft haben, zum Beispiel ein Kettenhemd. Ein nachgeschmiedetes Kettenhemd, das dann Schüler bei uns auch anziehen können und dann einmal merken, wie schwer so eine ritterliche Ausrüstung war.
Nur das Kettenhemd.
Nur das Kettenhemd allein schon. Dazu gibt's noch eine sogenannte Helmbrünne. Ne? Das ist dann so dann diese Haube, die man dann noch aufsetzen kann. Die hat auch noch ihr Gewicht. Wenn man dann noch Schild und Schwert in die Hand nimmt und vielleicht dann noch einen Helm aufsetzt, boah, da wird das Ganze schon beschwerlich. Aber eben über das eigene Erleben, über das eigene körperliche Spüren, kommt man dann dem und der Geschichte auch mal wieder anders auf die Spur.
Hey, hey. la noche se acerca, el fuego en la arena, y todos bailando con gran emoción. Llegó la alegría, en este verano me voy a la playa, en mis vacaciones. La noche se acerca, el fuego en la arena, y todos bailando con gran emoción.
Leute wollen Geschichte praxisnah erfahren und deshalb haben sie auch noch ein Experiment mitgebracht,
ja,
um mal ein bisschen Praxis zu zeigen.
Ja.
Also zur Erklärung kurz, der Versuchsaufbau, das Experiment, wie schaut es aus, was machen Sie jetzt?
Also ich habe mir jetzt mal so ein Ziegenleder über die Beine gelegt, dass ich nicht alles hier mit Steinen vollbrösele.
Ja.
Ihre Putzfrau wird sich freuen. Ich habe also jetzt hier einen solchen Kreideflintbrocken mitgebracht,
ja,
und einen weicheren Stein, der hier also auch so aus dem Kulmbacher Umfeld stammt, den ich als Schlagstein nehme. Ich führe also jetzt hier mal so die direkte Schlagtechnik vor, wie also die Menschen der Steinzeit hier von einem Stein, eben von diesem Kreideflint, eine Steinklinge abgeschlagen haben. Und aus dieser Steinklinge, das ist also so das Urprodukt, da kann man also dann verschiedene Geräte fertigen,
ja,
wie eben Kratzer oder Pfeilspitzen.
Aha, aha.
Und ja, jetzt probieren wir es mal.
Genau,
also ich versuche jetzt hier mal auf eine entsprechende Steinkante zu schlagen.
Genau, Sie haben jetzt mit jeweils einen Stein in einer Hand.
Genau, in jeder Hand einen Stein, einen Schlagstein in der rechten, in der linken der Stein, der geschlagen wird, der arme. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir von dem Stein ein Stück abschlagen können, das man dann für eine entsprechende Weiterverarbeitung gebrauchen kann. So. Ja, es platzt schon was ab, aber leider nur sehr klein. Jawohl.
Jetzt hat.
Da haben wir jetzt schon mal so eine Klinge und mit dieser Klinge, da könnte ich jetzt zum Beispiel mal Papier zerschneiden. Das ist natürlich ein absolut...
Und es riecht auch gleich, merke ich.
Ein absolut unauthentisches Experiment, denn Papier konnten die Steinzeitmenschen natürlich nicht zerschneiden, aber sie, ja, können sehen, wie scharf diese Klinge ist.
Das heißt also Daumenkuppen groß?
Sie ist Daumenkuppen groß und sehr dünn an ihrer Schneide und man kann so etwas ja auch als Messer gleich einsetzen. Notfalls kann man sogar Operationen vornehmen, aber jetzt, ja, tun wir mal Papier schneiden.
Geht durch.
Und wir sagen ja zu diesem Silex oder Kreideflint, das ist der Stahl der Steinzeit. Und Sie sehen, als wenn ich jetzt hier ein Messer, ein wirklich sehr scharfes Messer genommen hätte, so kann man also hier dann das Ganze zerschneiden.
Und das Faszinierende, finde ich, ist, dass Sie es jetzt nur abgeschlagen haben, ist ja gar nicht geschärft oder eben dergleichen, das ist ja wirklich jetzt, wie es aus dem Stein kam.
Wollen Sie probieren? Haben Sie ein Pflaster vorrätig?
Leider nicht, aber ich schaue es mir mal an. Das ist faszinierend.
Fahren Sie mal mit dem Finger drüber.
Wie dünn das tatsächlich nur durchs Abschlagen. Haben Sie jetzt bestimmt schräg draufgeschlagen oder einfach?
Ja, gut, das ist halt, ich habe einfach draufgeschlagen.
Okay.
Okay, also das war jetzt einmal so das Thema Experiment. Was ja auch wichtig ist, eben in der Vermittlung, und das ist eben was, was wir dann mit Schulklassen dann immer durchführen.
Mhm.
Und dann versuche ich es dann auch authentisch zu machen und mit einer solchen Klinge eben dann starkes Leder zu zerschneiden.
Ja.
Und das dürfen dann die Kinder selbst machen, dürfen also dann das Leder schneiden, dass sie eben sehen, wie effektiv dieses Material wirklich ist. Aber gut, Das war jetzt alles ein bisschen Schwerpunkt Archäologie. Hier kann ich vielleicht noch ein bisschen was von meinen Erlebnissen und Begegnungen beitragen. Das ist natürlich auch das, wenn man so lange Zeit, das sind jetzt 32 Jahre, wo ich auch als Geschäftsführer für den Historischen Verein für Oberfranken tätig bin. Da organisiere ich das Veranstaltungsprogramm.
Ja.
Und wir haben also auch viele Kooperationen mit Museen oder anderen Geschichtsvereinen und unter anderem haben wir also auch immer Kooperation mit dem Museum Fränkische Schweiz in Tüchersfeld.
Und Sie hatten auch Vorträge, Seminare?
Da machen wir auch Vorträge und Seminare generell, aber speziell hier wollte ich jetzt auf eine Geschichte zurückkommen.
Ja.
Der Herr Rainer Hofmann, der frühere Leiter von Tüchersfeld, der hat es also immer wieder geschafft, wirklich großartige Referenten in die Region zu holen. Und da hat man dann in Bottenstein mal einen Vortrag mit dem Ötzi-Forscher, dem Professor Konrad Spindler aus Innsbruck, der also dann den Ötzi untersucht hat, der also über seine Ötzi-Erforschung berichtet hat. Und bei dieser Gelegenheit habe ich auch die Ötzi-Entdecker kennengelernt, die Erika und Helmut Simon aus Nürnberg, und mich mit denen unterhalten. Und das sind natürlich dann auch schon Erlebnisse. Wenn man also dann so wirklich direkt mit den Leuten, die also dann den Ötzi da versucht haben rauszuholen, zusammenkommt und sich mit denen unterhält.
Abschließend noch, weil die Zeit rennt. Sie sind ja immer in Berührung mit Geschichte und Kulturen, mit der Erforschung von früheren Kulturen. Da ist es bestimmt für Sie ganz spannend, die Frage, was Sie denn mit Heimat verbinden. Was bedeutet denn für Sie der Begriff Heimat, wenn Sie
daran denken? Heimat, okay. Heimat bedeutet mir natürlich sehr viel. Ich bin natürlich in dieser Heimat verwurzelt. Also ich bin ein wirklich noch in Heinersreuth geborener Uroberfranke, darf ich mal so sagen.
Ja.
Die Mutter aus dem Fichtelgebirge, der Vater aus Heinersreuth. Und insoweit, was bedeutet für mich Heimat? Heimat ist natürlich in erster Linie dann einmal die Menschen in deinem Umfeld, ne?
Ja.
Partnerin, Familie, Freunde, das ist natürlich ganz wichtig.
Ja.
Das ist immer ein unersetzliches Teil von Heimat. Aber ansonsten natürlich Heimat bei uns in der Region, einfach diese Vielfalt der Landschaft, die Vielfalt der Geschichte. Wir haben Frankenwald, Fichtelgebirge, Obermain, Fränkische Schweiz, alles wieder eine andere Landschaft, die einfach für mich überall ihren eigenen Reiz ausübt und wo ich mich dann einfach auch wohlfühle. Ist vielleicht eben dann auch ein Punkt, Heimat ist auch dort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich daheim fühlst.
Ja.
Und ja, was ist sonst noch Heimat? Natürlich Bier und Brotwurst, das ist klar. Und, wie Sie schon hören, ohne Spruch, denn ich bin natürlich mit Dialekt aufgewachsen und ich bin auch froh, dass ich ihn ab und zu ein wenig pflegen darf.
Ja, und weil Sie es vorhin angesprochen haben, diese historischen Funde, wenn man jetzt nicht selber so der Forscher ist und das selber machen möchte, sondern einfach gerne berieselt werden möchte, zum Beispiel im Museum, wo kann man Sie finden, wo kann man Sie kontaktieren?
Also man findet mich nicht immer, aber doch relativ oft samstags im Archäologischen Museum in Bayreuth. Aber ansonsten bin ich natürlich E-Mail-mäßig über die Seite vom Historischen Verein für Oberfranken zu erreichen. Und wie gesagt, ich mache das jetzt schon sehr lange. Ich bin ja natürlich dann auch schon der Netzwerker, der dann immer für Interessierte und für Informationen zur Verfügung steht und gerne Tipps gibt, an wen Sie sich noch wenden können, wenn Sie irgendeine spezielle Frage haben.
Jawohl, dann bedanke ich mich vielmals bei Norbert Hübsch und ich sage einfach mal viel Erfolg bei hoffentlich noch vielen Funden.
Dankeschön, Herr Hofmann, danke.
Netradio Kulmbach. Erreicht uns unter netradio-kulmbach.de oder schreibt uns auf Facebook. Das war Netradio Kulmbach. Sie hörten eine Produktion der Akademie für Neue Medien Bildungswerk e.V. Vertreten durch den ersten Vorsitzenden Johann Pürthauer. Programmleitung durch Studienleiter Thomas Nagel. Mit Genehmigung der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien.